freue ich mich an diesem Namen Hadassah. Also es gibt ja Sprachen, die sind einfach ein bisschen schöner als das Deutsche. Das ist nicht so wahnsinnig schwer. Hadassah, ne? Das klingt irgendwie richtig nett. Also wir kennen sie unter dem Namen Esther. Und ich möchte euch an eine ganz kleine Bibelstelle aus diesem Ding ranbringen, aber dazu muss ich euch die Geschichte erzählen, also so ein bisschen davon erzählen. Sie ist vollweise und in der Kultur, in der sie groß wird, ist das keine witzige Konstellation. Wir kennen das so ein bisschen aus unserer Kultur, dass man vor 150 Jahren oder vor 200 Jahren sich seine Paten sehr gut ausgesucht hat, weil man nie so richtig wusste, ob man die Jahre der Kindheit seiner Kinder überlebt. Und dann war das nicht ganz unwichtig, dass es irgendwer noch gab, irgendeinen Erwachsenen, der sich vielleicht dann an irgendeiner Stelle nochmal verantwortlich fühlt, wenn mit einem was passiert. In der Kultur, in der Esther oder eben Hadassah groß wird, war es mindestens so rau von allem, was wir so wissen aus dieser Zeit. Sie hat einen, ich glaube, das ist nicht ihr Onkel, ich glaube, es ist ihr Cousin, ne? Also egal. Also Mordechai zumindest nimmt sie dann auf und der wohnt in der Hauptstadt. Xerxes ist König. Xerxes ist König über 127 Provinzen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Nur, dass die Vereinigten Staaten von Amerika verglichen mit der Machtfülle eines Xerxes ein Witz sind. Also, das mit dem Witz muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade mit Amerika, aber so, ne? 127 Provinzen von Äthiopien bis Indien. Also eigentlich kann man sagen, die gesamte OECD ohne China. In der damaligen Wirtschaftssprache gesprochen. Alles ist irgendwie hängt an Xerxes. Und Xerxes ist ein Diktator, wie es nur wenige in der Geschichte gibt. Also es gibt ja Geschichten, so die Älteren von uns kennen noch den Namen Idi Amin. Sein Nachfolger war eigentlich noch viel schlimmer, den kennt man noch nicht so gut. Also so muss man sich eigentlich einen Xerxes vorstellen. Also eher so ein Stalin, so ein also wie auch immer, ne? Und also man wird in diesem Land, in diesem Persien zu dieser Zeit, wird man nicht König, weil man besonders nett ist oder besonders klug ist, sondern weil man genau zum richtigen Zeitpunkt Leuten in den Rücken fällt, genau zum richtigen Zeitpunkt Leute töten lässt, genau zum richtigen Zeitpunkt neue Allianzen schmiedet, Leute fallen lässt, schneller als eine heiße Kartoffel. Nur so kann man König werden und so wird Xerxes König. Die Esther-Geschichte fängt damit an, dass seine Frau bei einem Trinkgelage sich nicht so königlich äußert zu diesen Männern, die da also zu viel Alkohol zu sich nehmen. Und das führt dazu, dass sie als Königin abgesetzt wird. Also ein falscher Satz an der falschen Stelle und das kann dich irgendwie dein gesamtes weiteres Leben in irgendeiner Form kosten. Das ist so die Atmosphäre am Hof. Also wer von euch glaubt, dass er in einer schwierigen Firmenkonstellation arbeitet, ja? Also die Konstellation am Hof ist, Xerxes ist definitiv steiler als alles, was ihr bei euch so in eurer Firma habt. Und haltet das schon mal im Hinterkopf, weil am Ende wird es auch um eure Firma gehen. Und also dann wird so ein Casting ausgerufen, an diesem Fall allerdings so ein, wie soll ich das sagen, eine gewinnt alles und alle anderen verlieren alles Casting. Also an die 127 Provinzen wird ausgerufen, dass man doch bitte eine schöne Jungfrau oder mehrere, wenn man denn so reich ist und meistens war es dann so, dass man mehr als eine geschickt hat, an den Hof des Königs schicken soll. Und dann probiert er die durch, die also jede Nacht eine und irgendwie aus diesen wird er sich dann eine Königin erwählen. Also man kann sich das vorstellen, da kommen dann 500 Frauen hin, die bestimmt alle total freiwillig dahin gegangen sind und deren heimliches Sehnen war, also für den Rest ihres Lebens in einem Harem eingeschlossen zu sein mit 499 anderen Frauen, die auch alle verschmäht worden sind. Na, also das war bestimmt ihr heimlicher Wunsch, da hinzukommen. Esther kommt da auch hin. Nirgendwo heißt es in diesem Buch, dass sie das wollte, dass sie da hinkommt. Also die meisten von euch sind ja in einer Firma, zu der sie sich mal beworben haben. Also bei Esther Das schweigt die Schrift drüber. Gehen wir mal davon aus, dass sie sich zumindest nicht genug gewehrt hat, um dahin zu kommen. Am Ende ist sie die Gewinnerin dieses Castings. Also sie wird die Königin, auch mit der Hilfe mancher Freunde. Das wird deutlich in dieser ganzen Geschichte. Das ist so ein bisschen, wie heißt das nochmal mit dem Phönix, diese Geschichte, diese Hollywood-Geschichte? Tribute von Panem, danke. Na, da ist das ja auch so, ne? Also man wird nicht einfach die Heldin von Tribute von Panem einfach so, sondern es gibt Leute im Hintergrund und irgendwie so, das willst du in dieser Geschichte auch drin und auch so. Also man muss sich das alles eher unschön vorstellen. Also viel Glamour, viel Zeug oder so. Aber ich habe zwischendurch immer mal wieder Esther-Geschichten gehört, wo ich so dachte, ja, man kann die auch so erzählen, aber man muss sich das alles richtig gruselig eigentlich vorstellen. Die ganze Atmosphäre ist angsterfüllt. Auch Xerxes hat Angst, weil Xerxes weiß nie, ob nicht irgendwer irgendwann ihn umbringen will. Die haben alle Vorkoster gehabt und, ne? Also die wussten schon auch warum. In dieser Atmosphäre kommt es dann zu einem Pogrombeschluss. Die Juden sollen umgebracht werden. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich sogar mit Mordechai, also mit dem Verwandten von Esther, zusammenhängt. Die Juden sollen umgebracht werden. Es geht ein Beschluss über das gesamte Reich. Und Esther, von der niemand weiß, dass sie Jüdin ist, was auch in der damaligen Zeit nicht so wahnsinnig wichtig war. Also diese ganze völkische Frage ist ja mehr eine Erfindung der letzten 200 Jahre. Das haben die damals nicht so empfunden, diese ganze Frage, zu welchem Volk bist du und ich und irgendwie sowas. Sie ist also jetzt als Jüdin irgendwie auch Teil dieses Ganzen, aber niemand weiß es. Und jetzt kommt es zum Gespräch zwischen Mordechai und ihr. Und da gibt es diesen fantastischen Satz, und den wollte ich mit euch mir angucken. Nämlich, wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Also Mordechai redet mit Esther, und Esther ziert sich, weil Esther genau weiß, wenn das jetzt schief geht, dass ich interveniere beim König, also dass ich irgendwie gucke, dass das alles jetzt aufhört mit diesen Plänen, die da geschmiedet werden und mit dem Blutbad, was sich da ankündigt. Wenn ich da jetzt interveniere, kann es mich mein Leben kosten. Mal ganz simpel. Also es kann mich vielleicht auch, es gibt auch Vorstufen davon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es mich mein Leben kostet, ist verhältnismäßig hoch. Also das wird hier auch genau beschrieben. Wenn sie in den Königssaal kommt und der König ihr nicht das Zepter zuneigt, dann wird sie getötet. So ganz einfach. Also so gesehen ist es verhältnismäßig leicht, bei euch zu eurem Chef durchzudringen und da ein Gespräch zu haben. Es kann euch höchstens euren Job kosten. Also bei Esther war das ein bisschen höher, der Einsatz. Und sie redet jetzt mit Mordechai und dann sagt er eben diesen Satz. Und er sagt, wir wissen ja nicht, was Gottes Pläne sind. Du weißt nicht, was Gottes Plan mit deinem Leben ist. Du weißt nicht, ob du da, wo du jetzt bist, ob du da bist, weil Gott das will, oder weil du irgendwie mal eine idiotische Entscheidung getroffen hast. Weißt du nicht. Oder eine gute Entscheidung getroffen hast. Oder wie auch immer. Aber du bist irgendwo. Und ich glaube, dass es tatsächlich in dem Leben vieler Menschen immer mal wieder Momente gibt, wo man sich genau diese Frage stellen muss. Bin ich vielleicht hier, weil Gott das will? Bin ich vielleicht hier, weil Gott das will? Und mit hier meine ich jetzt nicht hier diese Gemeinde. Es ist kein Zufall, dass du hier bist oder irgendwie sowas. Ne? Nein, ich meine das reale Leben. Ja? Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, das reale Leben. Also vielleicht bist du mit dieser Person verheiratet, mit der du verheiratet bist, weil Gott das will. Vielleicht auch nicht. Also ich glaube, dass manche von uns verheiratet sind, obwohl Gott eigentlich andere Pläne hatte. Und so, ne? Da muss jetzt keiner drüber nachdenken, ob ihn das betrifft, ne? Ich glaube nicht, dass diese Welt der perfekte Ausdruck des Willens Gottes ist. Ja, also alles, was ich in der Bibel lese, sagt mir, dass diese Welt nicht komplett unter der Herrschaft Gottes sich befindet. Bist du an einem Arbeitsplatz, weil Gott das will? Und ich meine damit jetzt nicht diese Langstrecke, so dieses Ding, ja, ich bin da und jetzt die nächsten 8 Jahre und irgendwie sowas. Und dann verwechsel ich irgendwie meinen persönlichen Businessplan mit dem Businessplan meines Unternehmens und vermische das noch irgendwie mit dem Willen Gottes und habe dabei ein warmes Bauchgefühl. Nein, hier bei Esther geht es um einen Moment. Es geht um einen Moment, an dem sie wach sein soll. Wo Mordechai ja einfach diese Frage stellt und sagt, könnte es nicht sein? Könnte es nicht sein, dass du in dieser Situation jetzt gerade drin bist, weil Gott das will? Und dass du in all das, all die ganzen Vorläufe, die Bewerbungsgespräche, die du erfolgreich abgeschlossen hast, die Jahre, die du jetzt im Betrieb durchgehalten hast, all das, was du dir erworben hast an Ansehen und an Stellung und an Beziehungsgeflecht, kann es sein, dass all diese Jahre eigentlich dafür da gewesen sind, für diesen Moment. Wir haben Silvester so eine kleine Andacht gehabt, wo es so um die Frage ging, es könnte sein, dass dieses Jahr das beste Jahr deines Lebens wird. Jetzt haben wir August, ne? Das Jahr geht dem Ende entgegen. Das klingt böse, ne? Wir sind so im Höhepunkt des Jahres angekommen, irgendwie so, ne? Und ich wollte es nochmal in dieser Frage konkretisieren. Wie wach bist du für die Möglichkeit, dass Gott dich gebraucht? Wie wach bist du für diese Möglichkeit? Wenn man Esther ein Jahr vorher gefragt hätte, warum bist du Königin geworden, dann hätte sie 37 verschiedene Antworten gegeben, aber die wären alle falsch gewesen. Erst die Situation hat gezeigt, warum Esther da hingekommen ist, wo sie hingekommen ist. Weil Gott was vorhatte, mit ihr, durch sie, über ihr, in ihr. Es gibt die reelle Chance, dass Gott mit dir im Leben eines Menschen oder im Leben einer Familie oder im Leben einer Nachbarschaft oder im Leben einer Stadt oder im Leben eines Landes oder auf dieser Welt, dass Gott in dir etwas vorbereitet, was dort einen Unterschied macht. Und natürlich ist die Bandbreite extrem unterschiedlich. Nicht jeder von uns muss ein Land mit 127 Provinzen retten. Oder ein Volk. Hoffentlich muss das nicht jeder von uns. Aber damit zu rechnen, zu sagen, hey, es könnte sein, dass Gott was von mir will. Und da meine ich jetzt nicht hier zu sitzen und zu sagen, und irgendwie sowas. Nein, ich glaube, es geht mir wirklich mehr darum, im Herzen eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, Mensch, Gott, mach mich wach für den Moment, den du mir zeigen willst. Lass mich dann nicht feige sein. Feigheit ist sowas Aktives, ne? Lass mich dann nicht zu wenig mutig sein. Ich habe jetzt auf der Kinderfreizeit gesagt, Mut ist, wenn man vor lauter Aufregung schwarze Punkte vor den Augen hat. Das ist Mut. Alles davor ist, ne? Also, wir haben gerade eben gesungen, erwecke du uns, das ist so ein christliche Insider-Vokabel, das beinhaltet so das Konzept dessen, dass Gott mit seiner Kirche und mit seiner Gemeinde im Großen und Ganzen mäßig zufrieden ist und dass, wenn Gott nicht was richtig Neues startet, dann kann das Eigentliche nicht passieren. Also das ist das Konzept von Erweckung. Ich halte von diesem Konzept nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, dass es beides braucht. Also ich glaube, es braucht die Erwartung, dass Gott morgen was ganz anderes macht. Genauso wie es die Erwartung braucht, dass Gott heute was macht. In all unserer Begrenztheit. Aber für mein ganz persönliches Leben macht es total Sinn. Für mein ganz persönliches Leben macht es total Sinn, sich zu Gott umzudrehen und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich wach bin. Hilf mir, dass ich nicht Monate später zurückblicke auf eine Situation Und dann sag ich, Rindvieh, warum war ich da nicht mutig? Warum war ich an dieser Stelle nicht klar? Warum war ich an dieser Stelle nicht tough? Warum habe ich an dieser Stelle nicht meine Frau gestanden, meinen Mann gestanden? Warum habe ich an dieser Stelle geschwiegen? Ich glaube, dass es ein gutes Gebet ist, ein gutes Ding ist, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich will wach sein. Ich will wach sein. Letztlich ist es nichts anderes, was Mordechai hier macht, dass er die Zeit kurz einfriert und ihr die Gelegenheit gibt zu sagen, hey, guck dir den ganzen Weg bis hierhin an. Könnte es nicht sein, dass du jetzt in dieser Situation drin stehst, weil Gott das so vorbereitet hat? Und es geht nicht darum, was du jetzt riskierst, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass dein ganzes Leben ein von Gott getragenes Leben ist. Wenn wir natürlich glauben, dass unser Leben das ist, was wir daraus gemacht haben, zu 95%, dann werden wir uns mit diesem Konzept schwer tun. Wenn wir glauben, dass Gott Dinge um uns herum auch tut und vorbereitet und macht, dann wird es uns ein bisschen leichter fallen. Okay. Wäre das jetzt eine Einpunkt-Predigt, dann müsste ich jetzt aufhören. Ich mache jetzt aber noch mal 3 Minuten was, weil als ich das so vorbereitet habe, habe ich irgendwie gedacht, Mensch, es gibt so ein Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, dass es einige unter uns gibt, die auf so einen Knall warten. Die sagen, das müsste mal so was, das müsste mal so rumsen. Ja, also irgendwie sowas. Und das ist so ein bisschen so, wie zu sagen, ich bräuchte mal eine heiße Affäre, damit ich mal wieder was spüre, ne? Und die nicht bereit sind, Beziehungen zu bauen. Und also deswegen kommt jetzt, also sozusagen, das war die Einpunktpredigt, jetzt kommt der Anmerkungsapparat zur Einpunktpredigt, ja, unten das Kleingedruckte, ja. So sehr Gott es in deinem Leben auch knallen lassen möchte, es geht ihm um eine Beziehung mit dir. Es geht ihm nicht um die heiße Affäre. Es geht ihm nicht um die wilde Nacht, sondern er will mit dir leben. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und weil er mit dir lebt, weil er mit dir was teilt und du mit ihm was teilst, weil du Zeit investierst, weil du Energie investierst, weil du ihm zuhörst und weil du redest. Das ganz, ganz kleine Einerlei des Alltags. Deswegen kann er es mal knallen lassen. Wer sagt, ach, das mit Gott irgendwie, das ist mir alles so fern, das möge mal knallen, der zäumt das Pferd falsch auf. Das wäre auch in einer Beziehung irgendwie ziemlich bescheuert zu sagen, ist alles gerade so langweilig, da investiere ich jetzt mal nichts, bis es knallt. Ja, dann wird es knallen, das stimmt. Gut, also, ich bin am Ende meiner Predigt angekommen, also 1,1 Punkte oder wie auch immer. Gerade eben hat das Annika ja schon gesagt, wir würden gerne jetzt Gelegenheit geben für ein paar Leute, die sagen, ich nehme einfach so ein Gesangsmikrofon, oder? Das macht wahrscheinlich.